Ja, ich begrüße auch alle herzlich zu diesem Gottesdienst und ihr werdet mir bestimmt recht geben, man könnte stundenlang weiter den Liedern zuhören und einfach es genießen. Lass uns aber trotzdem jetzt die Konzentration aufbringen auf das Wort Gottes und in die Bibel reinschauen und daraus für mich, für dich, für das persönliche Leben etwas Wertvolles entdecken. Und lass uns einfach von Gott in dieser, in dieser Stunde jetzt in das Herz reinreden lassen und sich selbst reflektieren, inwieweit bin ich derjenige, der im Wort erwähnt wird, inwieweit stehe ich zu Jesus auf Distanz. Zu meinem Predigttext, den habe ich aus Markus 2 gewählt. Markus 2, Verse 13 bis 17. Ich lese die Stelle vor, Markus 2, Verse 13 bis 17. Und er, Jesus, ging wieder an das Meer hinaus und alles Volk kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn Alpheus, am Zoll sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er in dessen Hause, also Jesus in dessen Hause bei Levi zu Tische saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tische setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen, dass Jesus mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Und als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, Gerechte zu rufen. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern Sünder zu Buße. Mit Sicherheit wirst du sagen, eine Geschichte, die ich schon öfters gehört habe, eine Geschichte, die auch sehr leicht für eine Kinderstunde, sich eignet, nachzuerzählen, weil jeder kann auf Anhieb etwas mit den Personen, die darin erwähnt werden, anzufangen. Es ist zum einen ein Kranker wird erwähnt und auf der anderen Seite der Arzt, also der Mediziner. Es werden die Zöllner, also die bösen Menschen erwähnt und auf der anderen Seite wird der gute Jesus erwähnt. Man kann das leicht nacherzählen und du könntest vielleicht jetzt sagen, ja, habe ich schon öfters gehört und wir können uns zurücklehnen und in Alltagssorgen versinken. Lass uns vielleicht tiefer in den Text hineinschauen. Ich habe mich bei der Vorbereitung selbst ertappt, wie ich oftmals über Dinge drüber hinweg geglitten bin, über die Stelle drüber geflogen bin. Dabei enthält es sehr viel Inhalt, dass wir für unser Leben, für unser Glaubensleben, für unsere Beziehung zu Jesus gebrauchen und wo wir sehr viel Nachholbedarf haben. Zumindest habe ich das in meiner Selbstreflexion festgestellt. Zunächst geht es hier in diesem Text unmissverständlich um eine Entscheidungsfindung. Es gibt jemand, der eine Entscheidung trifft. Und ihr werdet mir recht geben, so eine Entscheidung ist von unterschiedlichen Dingen, wird beeinflusst. Das heißt, zum einen müssen wir bedenken, wenn ich diese Entscheidung treffe, was ändert sich? Ändert sich es unbedingt zum Guten oder vielleicht ändert sich manches zum Bösen? Ich mache mal ein Beispiel, damit wir alle damit etwas anfangen können. Wenn ich zum Beispiel mit der Arbeitsstelle unzufrieden bin, das heißt mit dem Chef unzufrieden bin, aber die Bezahlung ist gut und wenn ich dann sage, ich gehe trotzdem und suche mir eine neue Arbeit, dann überlege ich mir zweimal, ob ich diese Arbeit tatsächlich hergebe, weil letzten Endes hängt meine familiäre Versorgung, mein Lebensstandard und so weiter davon ab. dann bin ich lieber damit einverstanden, dass ich mit dem Chef aus dem Weg gehe, bevor ich diese Arbeitsstelle wechsle gegen eine geringe bezahlbare. Also wir überlegen auf jeden Fall, gehe ich diese Entscheidung ein oder nicht? Dann gibt es eine andere Entscheidung, wo wir sagen, ich bin eh arbeitslos, ich nehme jede Arbeit an. Also die Entscheidung hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Hier in unserem Text geht es auch um eine Entscheidung. Ist es eine Entscheidung gewesen, die aus einem Stillstand im Leben geändert wurde? Hat Levi einen Stillstand im Leben erlebt, sodass er nicht weitergekommen ist? Oder aus welchen Beweggründen hat er eine Entscheidung getroffen? Auf jeden Fall hat Levi hier eine Entscheidung getroffen. Und wie das zustande kam, lasst uns in den Text reinschauen. Jesus folgen heißt, mit der Vergangenheit abzuschließen. Lasst uns zu diesem Text den unmittelbaren Kontext betrachten. Was waren die Rahmenbedingungen zu der damaligen Zeit? Jesus befindet sich in Kapernaum, das ist seine Gegend, wo er aufgewachsen ist. Und diese Gegend wird von Handel dominiert. Das heißt, da wird viel Geld, viel Informationen hin und her bewegt. Zwischen den unterschiedlichen Herrschaftsgebieten wird Ware hin und her transportiert. Und diese Situation wird natürlich von jemandem beeinflusst. Es sind Kaufleute da, es sind Zöllner da, es sind Handwerker da, Fischer, die das Ganze beeinflussen und da mitmischen. Man kann davon sagen, dass es viel Geld im Spiel war. Da sind Grenzen werden hin und her überschritten mit Ware und da ist viel Geld im Spiel. Jesus war soeben in einem Haus, wahrscheinlich beim Petrus, und hat da gepredigt. Lesen wir in Markus 1, 29, dass er da gepredigt hat. Aber was hat er gepredigt? Haben wir schon mal so nachgedacht, was Jesus gepredigt hat? Weil wir, in den Evangelien wird ja oft gesagt, Jesus predigte und diese Predigten gingen manchmal sogar über mehrere Tage. Aber was war der Inhalt so der Predigt? Ich habe mir die Frage gestellt, was kann Jesus immer wieder denen erzählen, dass sie immer wieder, oh ja, stimmt, habe ich noch nie gehört. Sie laufen ein paar Schritte weiter und Jesus predigt wieder und die wieder, oh ja, habe ich nicht gehört und laufen. Was war so der Inhalt, dass es immer mehr Menschen dazu bewogen hat, Jesus nachzufolgen? Und dazu lesen wir immer wieder in den Evangelien, dass die Botschaft immer dieselbe war. Jesus verkündigt die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft war, Menschen haben Trennung erlebt zwischen die Trennung zwischen Menschen und Gott. Und die Versöhnung ist möglich. Die Versöhnung ist möglich. Und dann haben Menschen gefragt, ja, wodurch, was müssen wir sonst noch machen? Und Jesus erwähnt es wieder, die Sünde, die macht uns kaputt, die distanziert uns von Gott. Und Jesus ist gekommen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Kehrt um, tut Buße, glaubt an die Vergebung der Sünden. Eigentlich ganz einfach. Und doch war das so schwer für die Menschen, dass Jesus eben tagelang predigen musste, bis sie eine Entscheidung getroffen haben. Zurück zu unserem Text. Jetzt war Jesus soeben in einem Haus, hat gepredigt so zu einer bestimmten Gruppe und jetzt macht er Straßenevangelisation. Halt nicht typische Straßenevangelisation, sondern der geht an einer Strandpromenade, wir lesen, zum See, am See läuft er und läuft an einer Zollstation vorbei, wo Levi sitzt. Und zunächst nimmt er wahrscheinlich so visuell zu ihm Kontakt auf, wahrscheinlich sieht er ihn und dann spricht er zu ihm, folge mir nach. Levi steht auf und folgt. Jetzt habe ich so viel erzählt, was so eine Entscheidung beeinflussen kann, was, wovon eine Entscheidung abhängig ist. Und hier lesen wir so salopp, und er stand auf und folgte ihm. Hat er denn überhaupt nicht überschlagen die Konsequenz? Hat er denn überhaupt nicht nachgedacht, was es für ihn bedeutet? Die Szene wird hier so klein und salopp beschrieben. Dabei ist es eine ultimative Entscheidung für Levi gewesen. Lasst uns mal die Szene so oder die Person Levi mal in Betracht ziehen. Levi, ein Zöllner. Zöllner waren Menschen, die im Volk unbeliebt waren, haben aber Geld gehabt. Die haben Macht gehabt, weil die saßen an einer Quelle, wo viel Information sie als erstes erreicht hat. Das heißt, jede Information, die von Ausland hereinkam, haben sie zuerst gehabt. Sie konnten dann die Menschen beeinflussen, sie konnten die Gesellschaft auch manipulieren. Aber sie waren unbeliebt. Warum waren sie unbeliebt? Weil sie die Geldeintreiber waren. Die haben für den Kaiser Geld eingenommen. Und die haben nicht nur Geld eingenommen, das sie einnehmen mussten, sondern viel mehr. Die haben sich selbst bereichert, weil die haben Steuern auferlegt, die es gar nicht gab. Keine Ahnung, so Gefälligkeiten. Ich habe es, glaube schon letztes Mal erzählt, oder vorletztes Mal, als ich hier war. Ich war in der Ukraine mit einer humanitären Hilfe und an der Grenze habe ich das 1:1 erlebt. Das heißt, du fährst an die Grenze heran und ohne dass irgendwelche Dinge zu bemängeln sind, heben die Grenzbeamten die Hand auf. Und willst du weiterfahren, dann musst du bezahlen. Und so ähnlich stelle ich mir die Situation bei den Zöllner damals vor. Und deswegen waren die Menschen auch unbeliebt. Also die Korruption war an der Tagesordnung, aber mit einem Deckmantel von Kaiser, dass sie das machen mussten. Und Levi war mit Sicherheit ein bedeutsamer Mensch, ein bedeutsamer Zöllner. Wir sehen nicht, dass aus dem Text geht es nicht hervor, dass er eine eigene Zollschranke hatte, weil die hatten dann noch mehr Arbeiter, noch mehr Geld. Sehen wir nicht, aus dem Text kommt es nicht hervor. Aber was wir sehen im späteren Textverlauf wird es deutlich, dass er vermögend war. Zum Beispiel lesen wir in Lukas Evangelium 5, Vers 29, da steht, und Levi verließ alles und eine Menge Leute saßen an seinem Tisch. Das heißt, um etwas zu verlassen, muss man etwas haben. Und eine Menge Menschen, die bei ihm am Tisch sitzen, das war auch damals ein Zeichen, dass man entweder wohlhabend war oder viele Freunde hatte. Und da Zöllner jetzt nicht so unbedingt Freundeskreis haben, muss er irgendein anderes Lockmittel gehabt haben. Aus menschlicher und sozialer Sicht gesehen ist Levi überhaupt nicht so ein Mensch gewesen, mit dem man gern Kontakt hat. Und die Schriftgelehrten haben das auf den Punkt gebracht. Der sagt, wieso sitzt Jesus mit ihm, mit dieser organisierten Kriminalität an einem Tisch? Das ist ein absolutes No-Go. Und trotzdem, Jesus ruft Levi, und Levi folgt ihm. Ich habe mir die Frage gestellt, was fehlte an dieser Stelle, sodass der Levi das auf Anhieb diesem Ruf nachgekommen ist? Was fehlte ihm im Leben? Hatte er, wie ich schon gesagt habe, diesen Stillstand, wo in seinem Leben sich nichts bewegte? Und ich weiß nicht, wie es bei den Frauen wahrscheinlich eher weniger, aber die Männer, die erdulden diesen beruflichen Stillstand oftmals nicht. Jeden Tag dasselbe oder so, wollen Veränderung. Und fehlte ihm irgendeine Veränderung beruflich oder wollte er beliebt werden, weil er vom Volk sozusagen gehasst wurde und abgelehnt wurde? Wollte er Beliebtheit irgendwie mehr in seinem Leben erfahren? Ich denke nicht, weil Jesus, überall wo Jesus aufgekreuzt ist oder wo Jesus gepredigt hat, waren Menschen, gab es Menschen, die erbost waren. Die haben auf Jesus nicht gut reagiert, weil die haben gesehen, Jesus deckte die dunklen Ecken der Menschen auf. Er sagte, ihr wollt gläubig sein, schaut in euer Herz, ihr predigt etwas und im alltäglichen Leben tut ihr ganz was anderes. Ihr betet offen an Ecken, aber selbst betrügt ihr und misshandelt ihr Menschen. Und so deckte Jesus immer bei den Menschen die dunklen Ecken auf. Also an der Beliebtheit würde Levi jetzt nicht unbedingt was dazu gewinnen. Was fehlte Levi? Ich bin zu dem Entschluss gekommen, es war rein Gehorsam. Der Ruf Jesu und Gehorsam ihm nachzufolgen. Levi stellte in diesem Moment fest, dass er ein dreckiges Leben hat, dass er in der Sünde lebt und dass nur Jesus die Lösung für sein Leben ist. Und das ist in einer Entscheidungsfindung von wenigen Sekunden passiert. Jesus sagt, folge du mir nach. Und er steht auf und folgt. Er schließt mit der Vergangenheit ab. Der Blick geht nach vorne. Jesus geht voraus und Levi folgt ihm. Und es blieb bestimmt nicht ungeachtet. Also Leute haben das gesehen. Hey, da geht Levi, der verlässt seine Zollstation. Und jeder, der in der Schlange stand, als nächstes in diese Zollstation einzuziehen, hat sofort die Situation ergriffen und hat bestimmt diese Zollstation unter seinen Nagel gerissen, weil das war auch ein Stück weit Bewegung im persönlichen Leben. Levi geht Jesus nach und Menschen wundern sich. Menschen wundern sich, was passiert mit ihm? Aber er legt noch mal einen Zahn drauf. Dieser Frontenwechsel, den Levi hier so öffentlich macht, macht er noch mit einem Siegel. Er veranstaltet noch ein Festmahl zu Hause und lädt seine Freunde in Anführungszeichen, seine Zöllner, mit ein, weil das lesen wir aus dem Text, dass da am Tisch auch andere Zöllner saßen, auch andere Sünder saßen. Und diese Situation, die ähnelt mich oder ist so ähnlich wie so ein Tauffest. Ein Tauffest ist ein Zeichen, dass man mit der Vergangenheit abgeschlossen ist und ein klares Zeugnis, ich will mit Jesus leben. Das heißt, ich sage mich von all dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, von diesem sündhaften Leben und strecke mich nach vorne aus und folge Jesu. Und das ist so ein typisches Fest. Ich weiß nicht, ob Levi sich an diesem Tag taufen ließ, aber das ist so typische, dieses Zeugnis der Taufe. Er macht es öffentlich. Er belässt diese Nachfolge Jesu nicht für sich. Der erste Punkt, mit der Vergangenheit abzuschließen. Entscheidung treffen ist vorausgesetzt, man stellt fest, dass dieser Lebenszustand, den man jetzt gerade lebt, nicht von sich aus geändert werden kann, sondern dass nur Jesus es ändern kann. Und hier geht Jesus vorbei und ruft und dann ergreift man diesen Ruf und geht nach. Jesu folgen heißt mit Vergangenheit abschließen. Als nächstes, funktioniert es nicht, muss ich ein- und ausmachen wahrscheinlich. Jesus folgen heißt, sich zu Jesus bekennen. Sich zu Jesus bekennen. Im Text lesen wir, dass für Levi war es wichtig, dass Menschen es erkennen. Heute wissen wir, dass der Zöllner Levi derjenige ist, der Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Aber damals war er der Böse, der unbeliebt war. Und deswegen sagt er sich von der Vergangenheit, wo er praktisch ohne Jesus gelebt hat und jetzt einem Ziel nachfolgt, das viel, viel wertvoller ist und mit dem, was er bis jetzt erlebt hat, gar nicht zu messen ist. Jesu Folgen hat unterschiedliche Gestalt. Damals gab es Menschen, die folgten Jesus aus Interesse. Wir lesen das immer wieder, dass die Schriftgelehrten folgten ihm, dass Menschen folgten ihm, um irgendwelche Erlebnisse zu erfahren oder zu sehen. Krankheiten wurden geheilt. Und es gab diese Personen, die aus Interesse Jesus gefolgt sind. Sie wollten einfach etwas erleben, etwas sehen. Es waren nicht unbedingt gute Absichten, es waren eher die falschen Absichten. Und im Vers 15 wird es deutlich, dass es damals auch gang und gäbe war. Zum Beispiel, denn es waren viele, die ihm folgten. Verbirgt sich diese Gruppe eben, die diese nur Erlebnisse erfahren wollten. Und es waren Menschen, die immer wieder zurück zu ihrem alten Lebensstil zurückgekehrt sind. Das heißt, die haben etwas erlebt und dann sind sie zurückgegangen und haben weiter so gelebt, wie sie bisher gelebt haben. Das heißt, die haben sich gar nicht von dem, was Jesus gepredigt hat, sich verändern lassen. Es gab sogar bei den Jüngern dieselbe Gedanken. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, haben sogar die Jünger diesen Gedanken gehabt, so, jetzt müssen wir wieder in unseren alten Beruf gehen. Können wir gern nachlesen, die Emmaus-Jünger, die sind sogar auf dem Weg zurück und reden und unterhalten sich, ja, was machen wir jetzt, jetzt müssen wir wieder unsere Netze putzen und fischen gehen und so weiter. Das ist die eine Gruppe. Und dann ist es die Gruppe wie Levi. Levi hatte keine Rückfahrgelegenheit, das heißt zurück, seine Zollschranke, die wurde von einem nächsten Geier besetzt, das heißt, er konnte nicht mehr zurück. Beliebtheit bei der Bevölkerung, nee, der war unbeliebt, der hat keinen Wirkungskreis. Menschen haben ihn verachtet, Freunde hat er auch nicht, seinen Besitz kann er jetzt auch nicht vermehren, das heißt für ihn, Deswegen war die Entscheidung so ultimativ und nur in eine Richtung. Der Unterschied macht sich in der Praxis bemerkbar. Während die Interessierten sich zurücklehnen können oder zurückgehen können, ist es für einen wahren Jünger nur in eine Richtung. Das Erlebte, die Veränderung im Herzen durch Jesus Christus, durch diese Entscheidung, den Menschen weiterzugeben, die es noch nicht wissen, die es noch nicht erlebt haben, diese Veränderung, das war für den wahren Jünger die Einbahnstraße. Selbst die Jüngerschaft wurde damals unterschiedlich wahrgenommen. Während bei den Juden, die zu Rabbinern ausgebildet wurden, dauerte die Jüngerschaft maximal 3 Jahre. Das heißt, die gingen auf die Bibelschule und nach 3 Jahren war die Jüngerschaft beendet. Danach folgte nur noch Einhalten von Regeln, von bestimmten Ritualen. Das war die Lebensweisheit. Echte Jüngerschaft, die Jesus nachgefolgt haben. Der Ruf von Jesus in die Jüngerschaft bedeutet lebenslange Beziehung, arbeiten an der Beziehung, sich entscheiden für Jesus und täglich leben mit Höhen und Tiefen. Niemand sagt, Jesus predigte niemals das Wohlstandsevangelium, dass du, wenn du die Entscheidung für mich triffst, hat er auch zum Levi nicht gesagt, wenn du die Entscheidung für mich triffst, dann wirst du einen Hype im Leben erleben, dann wirst du Beliebtheit wachsen und dein Vermögen wird sich vermehren, du wirst gesund sein. Nein, mit Höhen und Tiefen, wir leben von der Vergebung, von der Gnade Gottes täglich. Wir sind auf den Arzt angewiesen, der die Vergebung schenkt, der die Rettung für uns möglich macht. Für die meisten Jünger war es nach der Begegnung mit Jesus, für die wahren Jünger war es nach der Begegnung nichts anderes mehr sinnvoll. Sie haben nichts mehr für sinnvoll erachtet, außer Jesus, seine Gegenwart und seine frohe Botschaft. Und genau darin unterscheidet sich. Die Menschen, die aus Interesse Jesus nachgefolgt haben, die waren nur an irgendwelchen Erlebnissen interessiert. Und die wahre Jüngerschaft hat sich für Jesus entschieden, mit jeder Konsequenz. Mit jeder Konsequenz. Und die Konsequenz lautet, in seiner Abhängigkeit leben. Das war die Konsequenz, dass man in der Abhängigkeit Gottes lebt, in Abhängigkeit von Jesus lebt. Jesus scheint diese Unterhaltung wahrgenommen zu haben, als die Jünger so von den Pharisäern gefragt wird, ja, was sitzt er da mit den Zöllnern und mit den Sündern? Hat er nichts anderes zu tun? Soll er nicht Kranke heilen oder hat er nichts anderes zu tun, wie mit Sündern zu sitzen? Ich weiß nicht, ob steht nicht geschrieben, ob Jesus das akustisch vernommen hat oder bereits im Herzen das gehört hat, weil wir lesen ein paar Stellen davor, dass als die Heilung des Gelähmten Jesus die Heilung des Gelähmten vollzogen hat, die Schriftgelehrten im Herzen erbost waren, dass er an einem Feiertag Heilung vollzieht und so. Und die haben ja nichts ausgesprochen, sondern waren im Herzen Jesus gegenüber erbost und er hat es hineingesehen. Vielleicht war das an dieser Stelle auch so, dass er schon im Vorfeld in die Herzen der Pharisäer gesehen hat und beantwortet gleichzeitig die Frage mit einer Metapher. Kranken, die kranke Menschen, die brauchen keinen Arzt. Ihr seid nicht krank, weil ihr euch selbst heilen könnt. Aber ich bin gekommen, nicht um Gerechte, so wie ihr, zu retten, sondern die, die Rettung bedürfen. Eine Abhängigkeit, in seiner Abhängigkeit leben. Ich denke, jeder von uns kennt Menschen, die in irgendeiner Abhängigkeit leben. Vielleicht bist auch du in einer gewissen Form abhängig. Dieses Wort Abhängigkeit ist etwas Schwaches, ist so Opferrolle. Ja? Wer befindet sich schon gern in einer Opferrolle? Jeder, der abhängig ist, darf nicht selbstständig entscheiden oder kann nicht selbstständig entscheiden, kann nicht selbstverantwortlich handeln, muss immer wieder Schwäche zeigen, dass er von irgendjemand oder von irgendetwas abhängig ist. Und vielleicht wirst du an dieser Stelle sagen, nee, ich will nicht abhängig sein, weil Abhängigkeit ist so eine negative Sache. Nun, ehrlich gesagt, ist es auch. Eine Abhängigkeit von irgendwelchen Substanzen oder auf Hilfe Fremder angewiesen zu sein, ist nicht unbedingt, womit man sich irgendwie auszeichnet. Aber hier ist es was anderes. Mein Problem, das ich habe, kann von mir aus selbst nicht gelöst werden. Es muss von außen her, und das macht Jesus hier mit dieser Metapher klar, ein Kranker, der kann sich nicht selbst gesund machen. Er braucht einen Arzt, von außen her muss eine Hilfe. Die Lösung besteht in der Trennung zu Gott durch die Sünde. Und die Sünde können wir nicht von alleine wegwaschen. Wir können niemals Gott gegenüber gerecht auftreten. Das geht nicht. Heilung kann nur von außen, nicht durch Eigenleistung. Und in diesen Spalt, da tritt Jesus hinein und sagt, deswegen bin ich gekommen, nur damit ihr eine Brücke habt. Ich bilde die Brücke und deswegen seid ihr von mir abhängig. Es ist eine positive Abhängigkeit. Es ist nichts Negatives, wo du bringen musst und leisten musst. Sündenvergebung ist gratis. Aber du zeigst dich damit zu Gott in Abhängigkeit. Es ist keine Schwäche, sondern genau das Gegenteil. Jesus in meinem Herzen ist die Stärke. Durch Jesus habe ich Zugang zu Gott. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, trennte sich der Stoff, der symbolisch für die Menschen, wie Menschen, wir denken ja in Raum und Zeit. Und genau dafür hat dieses Symbol gedient, das Allerheiligste. Und da, wo das Volk zur Anbetung sich versammelt hat, da dazwischen war ein Stofffetzen. Da durfte man nicht hinein. In das Allerheiligste durfte nur Priester einmal in einem Zeitraum rein und sonst niemand. Wir Menschen haben keinen Zugang. Und als Jesus gekreuzigt am Kreuz starb, trennte sich diese Trennung. Auch wiederum eine bildhafte Darstellung, dass die Trennung zwischen Gott und Menschen ist aufgelöst. Wenn wir die Evangelien lesen, da kommt immer wieder dieser Gedanke, die Trennung zwischen Menschen und Gott ist entstanden durch den Sündenfall. Durch den Sündenfall sind wir zum ewigen Tod verurteilt. Durch die Vergebung der Sünden haben wir die Möglichkeit, kommen wieder zurück zu der Gnade Gottes, zu dem, zu was wir bestimmt sind. Jesus folgen heißt mit der Vergangenheit abschließen. Jesus in sein Leben aufnehmen, mit der Vergangenheit abschließen und nach vorne schauen. Kehrwende zum Leben in der Sünde. Ich bin der Sünde gegenüber abgewandt. Sich zu Jesus bekennen, ein klares Zeugnis nach vorne. Lebe jetzt schon so, wie du im Paradies leben willst. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du diese frohe Botschaft in dir schon hast, in dir schon trägst, dann mach es wie Levi. Zeige es den Menschen, die es noch nicht kennen. Lebe in einer Richtung, Gott zugewandt, in seiner Abhängigkeit leben. Jesus macht Versöhnung möglich. Nun, ich weiß jetzt nicht, in welchem Status, in welcher Position du dich befindest. Haderst du noch mit der Entscheidung und überlegst du noch die Vor- und Nachteile, die ich eingangs erwähnt habe? Ja, habe ich Vorteile davon oder habe ich eher Nachteile? Was sagen die Freunde von mir? Was sagen meine Nachbarn? Was sagt mein Lebenspartner dazu, wenn ich jetzt mich für Jesus entscheide? Vielleicht gehen solche Gedanken in dir. Vielleicht hast du schon dich entschieden für Jesus, aber diesen Frontenwechsel hast du noch nicht so wie Levi besiegelt, mit dem du gesagt hast, öffentlich, hey, ich will mit so einem Leben nichts mehr zu tun haben. Ich gehöre zu Jesus und ich will für Jesus leben. Manchmal ist es auch der Stillstand in unserem Glauben, so wie wir es auch in Lukas 9, Vers 62 lesen. Da heißt es, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das heißt, wir entscheiden uns für etwas und denken doch zurück. Was wäre passiert, wenn der Levi sich umgedreht hätte nach einer Weile und hätte gesagt, habe ich doch Vorteile gehabt. Will ich doch wieder zurück oder immer wieder Kontakt zu seinen alten Leuten, haltet mir ein Plätzchen frei oder sonst was. Nein. Hast du dich für Jesus entschieden? Dann geh in diese Richtung mit Jesus weiter. und gebe ein klares Zeugnis deiner Nachfolge. Mach es sichtbar in deinem Leben. Wie wird es sichtbar in meinem Leben, dass ich mit Jesus lebe? Ich entscheide in jeder Situation mit Gottes Beistand. Ich entscheide mich in jeder Kleinigkeit oder ich rechne in jeder Lebenssituation. Wir erleben momentan vielleicht die Mehrheit von uns weniger Positives. Ja? Die Trennung, die soziale Trennung, die soziale Distanz, verschiedene Einschränkungen, vielleicht durch Krankheit Menschen, liebe Menschen verloren oder vielleicht durch Meinungsunterschiede sind Beziehungen kaputt gegangen. Vielleicht erleben wir momentan wenig Positives. Aber inwieweit ist meine Entscheidung von Gott abhängig oder berücksichtige ich in meiner Entscheidungsfindung Gott? Hat er einen Bestand in meinem Leben? Wir lesen in 1. Korinther 3, ich habe jetzt den Vers nicht aufgeschrieben, ihr vertragt die feste Speise nicht und braucht noch Milch, schreibt Paulus. Und dann, weil ihr fleischlich nach Menschenweise denkt. Das heißt, wir blenden Gott komplett aus unserem Leben aus. Wir rechnen mit seiner Gegenwart gar nicht. Menschliche Denkweise nach Menschenweise, so wie es Schlachter übersetzt, blenden wir Gott komplett aus. Eine lebendige Beziehung in Abhängigkeit von Gott und die Gemeinschaft ist folglich die Dankbarkeit im Leben für alles, auch für Dinge, die uns vielleicht nicht so gut tun oder wir vielleicht, wie auch in der Einleitung gehört, vielleicht Gebetserhörungen gefühlt nicht erleben. Und trotzdem sind wir Gott dankbar, weil er kennt nicht nur diesen Zeitstrahl, den wir sehen, sondern er kennt unser komplettes Leben und darüber hinaus. Vielleicht befindest du dich aber in dieser Situation, wo du sagst, ich bin kein Sünder. Ich höre oft diese Aussage, ich bin kein Sünder, ich habe doch niemanden umgebracht, ich habe niemanden zerstört und wenn ich mal einen Strafzettel habe oder wenn ich mal irgendwo mich schuldig gemacht habe, dann komme ich der Forderung nach. Ich brauche keine Sündenvergebung. Wiederum sagt die Bibel mehrfach treffend, auch in Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt, weil wir getrennt von Gott sind. Das ist die Sünde. Und Markus Evangelium, wie auch alle anderen Evangelien, zeigen den Ausweg und das Ziel. Die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf kann durch Jesus erneuert werden. Die Trennung liegt eben in der Heiligkeit Gottes und in der Sündhaftigkeit des Menschen. Und Jesus bildet die Brücke der Vergebung. Folge Jesus nach und lebe mit ihm ewiglich. So wie Levi das gemacht hat, diese Entscheidung, die hier ganz mit einem Satz beschrieben wird. Aber liest mal diese Stelle in eurer stillen Zeit zu Hause nach und reflektiert es auf euer Leben, wie ihr das erlebt habt oder vielleicht wie ihr es vielleicht tun solltet. Amen. Ich möchte noch beten und wenn jemand noch mitbeten will, darf gern sich am Gebet beteiligen. Ich schließe dann. Aber wenn es möglich ist, darf sich gern erheben.